Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Jesus der Jude. Heute mit Guido Baltes.
Haben die Juden zur Zeit Jesu einen Messias erwartet? Und wenn ja, was für einen Messias? Die Antwort, die christliche Bibelausleger an dieser Stelle oft geben, lautet ungefähr so. Die Juden erwarteten einen Messias, der als Kriegsheld und Heerführer eine Armee anführen würde und der die verhassten Römer mit Gewalt aus dem Land vertreibt. Und dann hast du vielleicht auch schon den genauen Gegensatz gehört, nämlich Jesus war ganz im Gegensatz dazu ein Messias des Friedens. Er kam nicht mit Waffengewalt, sondern mit der Kraft seiner Worte. Er wollte nicht die Römer vertreiben, sondern ein geistliches Königreich bringen, nämlich das Reich Gottes. Vielleicht hast du diesen Gegensatz schon oft gehört, so oder so ähnlich. Vielleicht hast du ihn auch schon selbst gepredigt oder erzählt. Auf jeden Fall lohnt es sich, den mal genauer anzuschauen. Denn es handelt sich dabei wieder um eine von diesen Darstellungen, in denen wir eigentlich nur Jesus groß machen wollen, aber dabei oft ungewollt Juden schlecht machen, ohne dass wir es merken. Dabei ist das vielleicht gar nicht nötig. Zum einen, weil es gar nicht dem Neuen Testament entspricht und zum zweiten auch, weil es nicht dem entspricht, was wir aus jüdischen Quellen über die Zeit Jesu wissen. Fangen wir also mal an mit dem Hass gegen die Römer. Das Bild ist ja weit verbreitet. Es passt auch zum verbreiteten Gesamtbild von Juden, die ja zumindest nach Ansicht vieler Christen nicht nur die Römer hassen, sondern auch die Samaritaner, die Zöllner und die Frauen. Über manche dieser Themen habe ich ja in den letzten Episoden schon geredet. Also, Juden hassen grundsätzlich viele Menschen. Was ist also dran an dem Vorwurf, dass Juden auch die Römer hassen? Zunächst mal ist der Vorwurf schon sehr alt. Den gab es schon zur Zeit Jesu selbst. Da hat ein berühmter römischer Geschichtsschreiber geschrieben, die Juden lieben nur ihresgleichen, aber gegenüber allen anderen Menschen empfinden sie nichts als Hass. Und dieses Bild hat sich bis heute kaum gewandelt. Wenn man in die aktuellen Nachrichten schaut, dann werden Juden ganz oft als Kriegstreiber, als Kinderfresser, als Völkermörder bezeichnet. Und es gibt eine neuere Umfrage, da wurden die Leute gefragt, was ist die größte Gefahr für den Weltfrieden, und alle waren sich einig, es ist Israel und es sind die Juden. Diese Idee vom Hass der Juden gegen alle anderen Menschen ist also sehr alt. Das Spannende ist, wenn wir ins Neue Testament schauen, finden wir überraschenderweise dort nirgendwo den Vorwurf, dass Juden die Römer hassen oder dass sie die Römer vertreiben wollen. Im Gegenteil, da wo die Römer erwähnt werden, kommen sie meistens ziemlich gut weg. Da gibt es zum Beispiel den römischen Hauptmann, dessen Sohn oder Knecht von Jesus geheilt wird. Warum? Weil die jüdische Gemeinde Jesus darum gebeten hat. Sie sagen zu Jesus, er hat unser Volk lieb. Er hat sogar für uns die Synagoge gebaut. Eine Synagoge, die man übrigens heute noch sehen kann in Kapernaum. In der Apostelgeschichte gibt es außerdem die Erzählung vom römischen Hauptmann Cornelius, der an den Gott der Juden glaubt und regelmäßig in die Synagoge geht und dort an den Gebeten teilnimmt. Klagen über Römer oder die Forderung, sie zu vertreiben, gibt es dagegen im Neuen Testament nicht. Tatsächlich war die Meinung in der jüdischen Bevölkerung wohl gespalten. Viele sahen die Römer als ihre besten Freunde an. Warum? Weil sie den Juden eine weitgehende Religionsfreiheit garantiert haben, weil sie dafür gesorgt haben, dass sie ungehindert im Tempel ihren Gott anbeten konnten. Das war nicht immer der Fall. Die Vorgänger der Römer, die Griechen, hatten das nämlich nicht erlaubt. Und unter den Griechen wurden die Juden blutig verfolgt, wenn sie ihren Glauben praktiziert haben. Also, viele sahen die Römer als ihre Freunde an. Als Jesus ungefähr 12 Jahre alt war, da haben die Juden von Jerusalem zum Beispiel eine Gesandtschaft an den Kaiser in Rom geschickt mit einer Bitte, nämlich den jüdischen König Archelaus abzusetzen und stattdessen einen römischen Statthalter einzusetzen. Und die Begründung war, besser einen römischen Statthalter in Jerusalem als einen korrupten jüdischen König. Und deswegen haben wir später bei der Kreuzigung Jesu in Jerusalem Pontius Pilatus als römischen Statthalter und in Nazareth aber Herodes als jüdischen König. Es gab natürlich auch andere Gruppen, die Römer als ihre Feinde angesehen haben. Das war vor allen Dingen deswegen der Fall, weil sie eben an fremde Götter glaubten und man eigentlich alle Leute abgelehnt hat, die nicht an den Gott Israels glaubten. Es gab zum Beispiel eine sehr extrem religiöse Gruppe von Juden in Qumran am Toten Meer, die wirklich von einem endzeitlichen Krieg gegen die Römer geträumt haben. Da hat man 1947 am Toten Meer zufällig in einer Höhle eine Reihe von Schriftrollen gefunden. Vielleicht hast du mal davon gehört, die Schriftrollen von Qumran. Und da gab es eine Rolle, die Kriegsrolle, wo dieser Krieg gegen die Römer in allen Einzelheiten beschrieben wird. Also, mit anderen Worten, es gab solche und solche Juden. Die Juden, denen wir im Neuen Testament begegnen, sind meistens den Römern eher wohlgesonnen. Übrigens stimmt es auch nicht, dass einer der Jünger Jesu ein militanter Widerstandskämpfer gegen die Römer war. Wir lesen zwar von einem Jünger mit dem Namen Simon der Zelot. Und dabei denken wir dann automatisch an Zeloten, die gegen die Römer kämpfen, weil das in vielen Predigten und auch in vielen Bibelfilmen immer so dargestellt wird, dass irgendwie unter jedem jüdischen Haus ein Keller war, wo bewaffnete Widerstandskämpfer lauerten. Aber wenn wir in die Quellen gucken, ist es ein bisschen anders. Die Bezeichnung Zelot war zur Zeit Jesu noch gar nicht mit dem Kampf gegen die Römer verbunden. Das kam erst ungefähr 30 Jahre später, als eine Gruppe von Zeloten tatsächlich einen militärischen Aufstand gegen Rom angefangen hat. Aber zur Zeit Jesu war der Begriff Zelot eher ein Name für religiöse Eiferer oder religiöse Extremisten. Heute würden wir sagen irgendwie Radikale. Das waren Leute, die gegen ihre eigenen jüdischen Landsleute vorgingen, wenn sie nicht religiös genug lebten. Der berühmteste Zelot, den wir kennen, ist vermutlich Paulus. Er nennt sich selbst mehrfach ein Zelot. Er sagt, ich war früher ein Zelot. In den deutschen Übersetzungen oft ein Eiferer für Gott. Und damit meint er natürlich nicht, dass er gegen Römer gekämpft hat, sondern dass er die Gemeinde Jesu zum Beispiel bekämpft hat oder auch andere Juden wahrscheinlich, wenn er dachte, dass ihr Glaube falsch ist. Und das Spannende ist, dass er sich als Nachfolger Jesu am Ende der Apostelgeschichte immer noch Zelot nennt, weil er jetzt eben immer noch eifert, aber für die Sache Jesu. Das hat aber überhaupt nichts mit Gewalt zu tun und schon gar nichts mit Gewalt gegen Römer. Wie ist es mit dem militärischen Messias? Auch das Bild ist ja sehr verbreitet, also ein Messias, der mit einer Armee die Römer vertreibt. Schauen wir in die Bibel, dann sehen wir, auch dieses Bild taucht weder im Neuen Testament noch im Alten Testament auf. Klar, im Alten Testament kann es ja nicht auftauchen, da gab es noch keine Römer. Aber es gibt da interessanterweise auch keinen Messias, der Feinde aus dem Land vertreibt. Überhaupt wird der Messias, der Gesalbte Gottes, mit diesem Namen nur recht selten im Alten Testament erwähnt, aber es wird oft geredet von einem künftigen König, von einem Nachkommen Davids. Und das Bild, was damit verbunden ist, ist sehr oft ein großes Reich des Friedens. Ja, die Propheten des Alten Testaments reden immer auch vom Krieg, von endzeitlichen Kriegen, aber das ist nie ein Krieg, der vom Messias ausgeht, um die Feinde zu vertreiben. Sondern es ist immer wieder so, dass Israel von Feinden angegriffen wird und dann kommt der Herr zu ihrer Hilfe und er besiegt die angreifenden Völker und das geschieht auch durch Krieg. Aber ein Messias, der dabei das Volk anführt und als Heerführer auftritt, den gibt es in all diesen Bibeltexten nicht. In den meisten Fällen ist es Gott selbst, der für sein Volk kämpft. Wie ist es also dann in den späteren jüdischen Quellen, also die Quellen aus der Zeit Jesu? Da gibt es ja Unmengen verschiedener Texte aus ganz unterschiedlichen Jahrhunderten, aus den verschiedensten Ländern der Welt, aus Israel, aus Ägypten, aus Babylonien, auch aus Rom. Und in diesen Texten finden wir nicht überall dieselbe Messias-Vorstellung. Wir finden nicht eine einheitliche Erwartung, die von allen Juden geteilt wurde. Sondern im Gegenteil, wir finden sehr viele verschiedene Zukunftserwartungen. Manche reden von einem Messias, manche reden von zwei Messiasen, manche reden eher vom Menschensohn, eine Gestalt, die aus dem Buch Daniel kommt, oder von anderen Erlösergestalten. Manchmal gibt es am Ende die Erwartung eines großen Friedensreiches, in dem alle Völker der Welt sich am Ende miteinander vertragen und in Frieden zusammenleben, natürlich im Glauben an den Gott Israels. Manchmal gibt es auch die Erwartung eines großen Krieges am Ende, in dem Gott alle Völker vernichten wird, die nicht an ihn glauben. Aber in beiden Fällen gibt es keinen Messias, der die Römer aus Israel vertreibt. Die jüdischen Rabbinen, in deren Schriften, die ja doch den Lehren Jesu besonders nahestehen, die haben auf jeden Fall den bewaffneten Kampf gegen die Römer ganz grundsätzlich abgelehnt. Sie rufen immer wieder zum friedlichen Zusammenleben auf. Die legen den Schwerpunkt nicht auf die politische Befreiung Israels, sondern auf den persönlichen Glauben, auf die persönliche Lebensführung. Das Reich Gottes annehmen heißt bei den Rabbinen, ich ordne mein Leben dem Willen Gottes unter und mache ihn zu meinem König. Und das kann ich auch unter römischer Herrschaft. Kein Problem. Tatsächlich also, wenn man sich all diese verschiedenen jüdischen Quellen anschaut, dann gibt es nur zwei Texte, die wirklich einen militärischen Messias erwarten. Einmal die Schriften aus Qumran vom Toten Meer, da habe ich eben schon drüber geredet. Und dann gibt es eine Schrift, die heißt die Psalmen Salomos. Und darin heißt es tatsächlich, dass ein Messias kommen wird und die Stadt Jerusalem reinigen wird von allen ungläubigen Völkern, und zwar mit eisernem Stab und mit dem Wort seines Mundes. Da kann man sich also noch drüber streiten, ob damit ein Krieg und eine Armee gemeint ist oder doch auch nur die Predigt. Aber diese Erwähnung ist dann auch wirklich alles, was wir finden. Wenn man also auf die Vielfalt und die ganzen unterschiedlichen Haltungen von Juden gegenüber den Römern schaut und auch auf die sehr vielen verschiedenen Vorstellungen von einem Messias, dann merkt man, dass die Idee von einem kriegerischen Messias, der die Römer vertreibt, doch nur bei ganz wenigen Juden eigentlich existiert hat. Viel verbreiteter ist die Ansicht, dass die Römer für Frieden und Stabilität sorgen, dass man mit ihnen ein freundschaftliches Verhältnis suchen sollte. Warum hat sich also das Bild vom kriegerischen jüdischen Messias und vom weit verbreiteten Hass gegen die Römer trotzdem so sehr durchgesetzt, vor allen Dingen bei Christen? Meine Vermutung ist, weil es eben genau diesem Schema entspricht, das wir so oft verwenden. Um Jesus als den Friedefürsten, den Messias der Herzen, den Prediger der Liebe groß zu machen, machen wir vorher die Juden schlecht, indem wir sie als militante Römerhasser und Gewalttäter darstellen. Können wir auch an dieser Stelle Jesus groß machen, ohne Juden schlecht zu machen? Ja, natürlich. Nämlich, wenn wir Jesus als einen König des Friedens und sein Reich als ein Reich der Herzen beschreiben, und zwar nicht im Gegensatz zum Judentum, sondern ganz genau, weil das die Erwartung vieler Juden war, die diese Erwartung aus ihrer Bibel und aus ihren Schriften gewonnen haben. Ein Reich Gottes, das eben nicht durch Kampf und Krieg entsteht, sondern durch die freiwillige Hingabe unseres Herzens an Gott, als unseren König und ein Leben nach seinem Willen. So haben die jüdischen Rabbinen das Reich Gottes beschrieben, und Jesus macht es genauso.